Ich habe studiert, bin Captain zur See und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pferde, ich fahre die Mary Queen.
Jo, ja, den Welthandel verstehst du sowieso nicht. Jetzt teilweise fährst du leere Container in die Richtung und fährst mit leeren Container wieder zurück.
Ahoi und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Hafencast, die politische Ökonomie der bremischen Häfen. Mein Name ist Jasper Küster und zusammen mit Vincent Schirpke werde ich euch heute durchs Programm begleiten. Nachdem wir uns nun in der letzten Woche auf dem Hafenblock mit der Kolonialgeschichte Deutschlands und der speziellen Rolle, welche die Hansestadt Bremen hierbei spielte, auseinandergesetzt haben, ist es nun an der Zeit, sich die Darstellung des globalen Südens in lokalen Publikationen anzuschauen. Wie wurden die Kolonien und ihre Bewohnerinnen und Bewohner dargestellt? Welchen Sinn und Zweck hatten sie? Und lassen sich solche Darstellungen auch heute noch finden? All das versuchen wir in den kommenden Minuten zu beantworten. Um das Ganze ein wenig anschaulicher zu gestalten, haben wir eine kleine Sammlung von Abbildungen der Kolonien aus Gegenwart und Vergangenheit zusammengestellt, anhand dessen sich das Thema besser erklären lässt. Das Ganze findet ihr ebenfalls auf dem Hafenblock. Kolonialismus entstand nicht nur aus christlichen Missionierungsgedanken, imperialistischen Machtstreben und wirtschaftlichen Interessen europäischer Händler, sondern auch aufgrund der vermeintlichen Überlegenheit der weißen Rasse. Auf theoretischer Ebene entspringt der Gedanke der Idee des Sozialdarwinismus. Dieser geht von einer Übertragung des darwinistischen Modells des Survival of the Fittest auf die menschliche Sphäre aus. Im Gegensatz zu Darwins Leitsatz, welcher ins Deutsche übersetzt das Überleben der am besten Angepassten bedeutet, wird hier jedoch von einem Überleben der Stärkeren ausgegangen. Der weiße Europäer nimmt sich also selbst als höher entwickelt wahr. In der kolonialen und später nationalsozialistischen Rassenlehre und Propaganda war in diesem Zusammenhang häufig von dem sogenannten Herrenmensch die Sprache. Die Kolonialmächte nehmen sich also als Spitze der Zivilisation wahr und sehen sich quasi in der Pflicht, die aus ihrer Perspektive rückständigen Völker des globalen Südens zivilisatorisch zu heben. Diese Einstellung, vor allem in Bezug auf die Bevölkerung der deutschen Kolonien in Afrika, spiegelt sich auch in ihrer Repräsentation in Werbung, Reiseberichten und Fotografien wider. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das Mosaik in der Bremer Bahnhofshalle. Für alle, die es sich nochmal vor Augen führen wollen, haben wir ein Bild auf dem Hafenblock hochgeladen. Das 1957 als Werbung der Brinkmann Tabak AG entstandene Bild zeigt ein Ensemble aus Szenen aus den deutschen Kolonien sowie Bremen. Unverkennbar ist, dass Bremen sich im Zentrum des dreiteiligen Werkes befindet, während die Abbildungen der Kolonien sich auf den Seitenteilen befinden. Der Tenor ist also klar. Die Welt ist unterteilt in Europa bzw. hier Deutschland als Zentrum und den Kolonien als die Peripherie. Diese Herabstufung des nicht-europäischen Lebens lässt sich auch aus der Darstellung des Menschen ablesen. Die abgebildeten Menschen, welche der Repräsentation der kolonialen Bevölkerung dienen, werden exotisiert dargestellt. Durch bestimmte Details wie Kopfschmuck und Lendenschurz wird eine Andersartigkeit unterstrichen und auf eine vermeintliche Wildheit der Abgebildeten verwiesen. Der Matrose im Zentrum des Bildes ist vergleichsweise fortschrittlich gekleidet, was sich an seinen Schuhen festmachen lässt. Alle anderen Personen sind barfuß. Die Idee der Überlegenheit Europas wird zudem verstärkt durch die Darstellung unterschiedlicher technischer Innovationen. Die fortschrittlichen Europäer verfügen über moderne Technik wie Kräne und Dampfschiffe, während in den Kolonien noch per Hand gearbeitet und Tiere zum Transport benutzt werden. Ein besonderes Geschmäckle hat das Relief zudem aufgrund ihres Stifters Hermann Ritter, seinerzeit Besitzer der Brinkmann Tabak AG. Ritter war Verfechter des kolonialen Gedankens und setzte sich für eine Rekolonialisierung der ehemaligen deutschen Gebiete ein. Zudem war er Mitglied in der NSDAP und förderndes Mitglied der SS. Der Brinkmann-Konzern war als kriegswichtiger Betrieb an der Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zur NS-Zeit beteiligt. Als weiteres Beispiel lassen sich die sogenannten Völkerschauen heranziehen. Eine entsprechende Fotogalerie haben wir euch auch hierzu verlinkt. Bei den Völkerschauen handelt es sich um zirkusähnliche Darbietungen auf Jahrmärkten oder in Zoos. Anstatt dass hier aber Löwen durch brennende Reifen sprangen oder Gaukler Torten durch die Manege warfen, traten hier Menschen auf, welche dem rassistischen Bild des rückständigen und wilden Ureinwohners der deutschen Kolonie entsprach. Egal ob im Tierpark Hagenbeck oder auf dem Bremer Freimarkt, das Prinzip war stets das gleiche. Auch hier lag das Hauptaugenmerk auf der Sichtbarmachung einer vermeintlichen Unterlegenheit bzw. der Wildheit der Akteure. Oft wurde hierfür auch mit dem Motiv des Kannibalismus gespielt. Durch Verklärung ganzer Bevölkerungsgruppen zu menschenessenden Barbaren manifestierte sich das Bild des zivilisatorisch fortgeschrittenen weißen Menschen. Wichtiges Werkzeug war hierfür zudem die Sexualisierung des weiblichen Körpers. Afrikanische Frauen wurden beispielsweise wie im Fall der Khoi Saatye Bartman zur Hottentotten-Venus stilisiert und standen symbolisch für eine primitive Erotik und Sexualität, welche im starken Kontrast zur Sittlichkeit und Monogamie des damaligen gesellschaftlich konstruierten Idealbild der europäischen Frau stand. Im Zuge der aktuellen Debatte um das koloniale Erbe des globalen Nordens, ausgelöst durch die Black Lives Matter-Proteste, steht vor allem Hagenbecks Tierpark in Hamburg unter starker Kritik. Hagenbeck gilt nicht nur als Erfinder des modernen Zoos, sondern ist auch maßgeblich für den Erfolg der Völkerschauen verantwortlich. In seinem Tierpark in Hamburg-Stellingen sowie auf Reisen durch das gesamte Kaiserreich erfreute sich dieses menschenverachtende Schauspiel an großer Beliebtheit und verhalf Hagenbeck zu großem Reichtum. Das Eingangstor des Zoos zieren bis heute rassistische Darstellungen der Akteure. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Darstellung des globalen Südens in der Kolonialzeit und teilweise darüber hinaus stets ein abwertender Charakter innewohnt. Die zumeist weißen Betrachter sollten sich erhaben fühlen und die sogenannte zivilisatorische Mission gerechtfertigt werden. Nachdem wir nun einen Blick auf die historische Abbildung des globalen Südens geworfen haben, wird Vincent gleich nach der Pause das Ganze noch einmal aus aktueller Perspektive beleuchten. Vorher hört ihr nun aber erst einmal von der Black Superman Group den Song Platz an der Sonne vom gleichnamigen Album, in dem Megalo, Musa und Ganyan Stallion die deutsche Kolonialgeschichte und das koloniale Erbe thematisieren. Das Lied ist benannt nach dem Zitat von Bernhard von Bülow und steht sinnbildlich für das koloniale Streben des deutschen Kaiserreiches.
Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Puste die Wolken beiseite, ich suche mir heute mal Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Sie wollen niemanden in den Schatten stellen, aber sie verlangen ihn. Wählen ihre Worte ohne Wissen, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Wir sehen sie, gehorchen nur Gewissen, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Nobelresidenzen in Germanien, tote Präsidenten Mineralien, Folgen der Berliner Konferenz. Meine Leute, wir verlieren an Kompetenz. Sie haben uns begrenzt, sie haben uns getrennt. Für Familie setzen meine Brüder Geld über Liebe. Augen auf den Schein, glaub mir, trau da draußen keim. Rationalisierung mit der Nationalisierung. Gestern ist vergeben, aber deshalb nicht vergessen. Hör die Besserwisser reden, aber besser sich der Westen. Sind nicht Rassentheoretiker, dieselben wie die Aufklärer. Luther, Montesquieu, Kant, Locke, Friedrich Hegel. Siehst du nun, Mann, ich sagte dir, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Die kolonialen Kontinuitäten durch die Kommunalen wollen sie nur nicht sehen. Perzeptive Eurozentren, Perspektiven eurozentrisch. Satellitenstaaten, Stellvertreterkriege, erst jetzt ihre Kondolenzen. Munition in Semi-Automatik, gehen wir unternehmen wie alle Medien. Uniform in beigem Camouflage. Gründung 1885, die Revolte ist nur human. Bilde diese Leute sich zu Schulmann, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Puste die Wolken beiseite, ich suche mir heute mal Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Sie wollen immer in den Schatten stellen, aber sie verlangen ihn. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Puste die Wolken beiseite, ich suche mir heute mal Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Sie wollen niemanden in den Schatten stellen, aber sie verlangen.
Ja, hallo. Ich möchte jetzt weitermachen mit dem Thema Kolonialismus und der Darstellung des globalen Südens, beziehungsweise auch der Nicht-Berücksichtigung und Nicht-Darstellung des globalen Südens. Ich glaube nämlich, um die Relevanz und auch die aktuellen Bezüge zur Frage, inwieweit ist der Kolonialismus aufgearbeitet, was bleiben da für Missstände und ja, wieso man sich unbedingt mit diesem Thema weiterhin konstant und intensiv befassen sollte, ist es ganz wichtig, den Kontext zu verstehen, in dem wir leben, in dem andere Menschen leben, in dem wir aufgewachsen sind und wie das Land, in dem wir hier leben, Deutschland, sich um die eigene Verantwortung drückt in diesem Thema. Als Beispiel dafür, auch ganz aktuell, ist ja die verweigerten Reparationszahlungen Deutschlands an die Vertreter und Vertreterinnen Herero und Nama, die bislang vergeblich sowohl auf Reparationszahlungen als aber auch einfach auf offizielle Anerkennung und eine offizielle Entschuldigung der deutschen Regierung eben für diesen Genozid bei ihnen fordert. Die deutsche Regierung hat sich bislang dem verweigert. Sie hat nur um Vergebung gebeten. Und obwohl sogar der Whitaker Report der UNO diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit ganz klar als Genozid deklarierte, verweigerte sich Deutschland dieser Definition mit der hanebüchenen Begründung, dass es rechtlich nicht möglich sei, ein Verbrechen, das vor dem Holocaust stattgefunden habe, als Völkermord einzuordnen. Und Deutschland bzw. die deutsche Regierung verweigert auch bislang diese Bezeichnung juristisch zu akzeptieren, sondern fordert eben, dass dieser Begriff Genozid im Fall Namibias rein politisch und moralisch aufgefasst wird. Warum das unabhängig von der grundsätzlichen Problematik der unglaublichen Provokation gegenüber den verbliebenen leidtragenden Opfern dieses Genozids ist, weiterhin relevant ist, auch für die Darstellung des globalen Südens, ist, dass dahinter und dem Umfeld, in dem wir leben und aufgewachsen sind, auch Muster zu erkennen sind, theoretische Muster. Deswegen möchte ich die Theorie des Eurozentrismus, das Modernitätsnarrativ und den in Anführungsstrichen positiven Rassismus, Rassismus kann natürlich nicht positiv sein, aber er wird hier positiver Rassismus genannt, aufgreifen und euch das anhand von Darstellungen, die mal mehr und mal weniger bekannt sein dürften, zeigen und zudem auch darauf eingehen, wie allgegenwärtig diese Problematik ist und habe dafür dem Beispiel, möchte euch das am Beispiel des Lehrplans in der Schule zeigen, weil ich das wahnsinnig problematisch finde, dass auf der einen Seite, so war es zumindest in meiner eigenen Schulbildung, aber auch im Lehrplan grundsätzlich viel auf die NS-Verbrechen, aufs Dritte Reich eingegangen wird, da eine Erinnerungskultur betrieben wird, der Kolonialismus aber kaum Beachtung findet. Und dafür habe ich ein ganz interessantes Interview mit der Leiterin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung, Josephine Akpragu, herausgesucht, die auch ganz klar darauf eingeht, auf den Eurozentrismus und das Modernitätsnarrativ, das kurz vorher erklärt. Im Kontext des Kolonialismus gibt es eurozentrische Ansätze der Aufarbeitung oder eben Nicht-Aufarbeitung. Und die Problematik ist dahinter, dass, obwohl es hier ganz klare Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozide gibt, immer wieder nur alte rassistische Muster bedient werden. Und selbst wenn der Aufklärung das aus der Sicht des weißen Europäers, der weißen Europäerin geschieht und da immer noch wahnsinnig rassistische Herabstufungen passieren, dass Menschen anderer Hautfarbe, in diesem Fall afrikanische Menschen, als willenlos, unkultiviert und irrational wild in Anführungsstrichen dargestellt werden, während eine Darstellung des hochkultivierten Europäers, der hochkultivierten Europäerin, mit eigenem Willen rational handelnd und kultiviert vorgetätigt wird und dass das auch tief verwurzelt ist mit dem, in dem wir aufwachsen, nämlich den Lehrplan in der Schule. Ebenso wie das Modernitätsnarrativ, das gesagt wird, dass runtergebrochen, obwohl in Anführungsstrichen es einen Genozid oder einen Völkermord gibt, dadurch ja positive Effekte, wie zum Beispiel die Stabilisierung, politische Stabilisierung, Stabilisierung der Wirtschaft, wirtschaftliche Vorteile entsprungen sind. Das ist ja natürlich eine ganz problematische ins Verhältnissetzung, das ist schlichtweg falsch. Kommt aber auch im Unterricht vor. Josephine Akpragu, die sich mit diskriminierungsfreier Bildungsmöglichkeiten beschäftigt, sagt hier als Beispiel in diesem Taz-Interview, dass sie sich mit dem gängigen Lehrplan für Geschichtsunterricht der 9. und 10. Klasse befasst hat und dass es da ganz teilweise subtile, teilweise aber auch deutlich offensichtlichere rassistische und eben diese Theorien bedienende Aufgabenstellung gibt. Zum Beispiel sagt sie hier, dass eben in diesem Lehrplan in Geschichte eine Aufgabe so aussieht, eine überlegene Gruppe annektiert Gebiete einer unterlegenen Gruppe wegen wirtschaftlicher Interessen. Bei einer anderen Aufgabe sollen die SchülerInnen in einer Tabelle festhalten, welche positiven Auswirkungen die deutsche Kolonialisierung auf den afrikanischen Kontinent hatte. Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass der deutsche Kolonialismus für die dortige Bevölkerung positive Auswirkungen hätte, was ja völlig abstrus ist beim so schlimmen völkerrechtlichen Verbrechen, Völkermord und Genozid. Auf der anderen Seite erfolgt es aber auch immer eben auf diese Fokussierung auf das weiße Europa und eben nicht auf die Bevölkerung dort. Es wird der Fokus von den Verbrechen vor Ort weggelenkt. Und eben bei der Beurteilung wird wieder der gleiche normative Maßstab, der schon vorher fälschlicherweise angelegt wurde, angewendet. Und dafür ist auch hier, haben wir ein Bild in den Begleittext euch gepackt, das ihr euch anschauen könnt. Da sind Kinder, die an einem Buch beißen und darunter steht, dass eben diese mutmaßlich afrikanischen Kinder diese Darstellung eben während europäische Jungen, wird hier geschrieben, auch Bücher lieben, sinngemäß lieben sie hier den Inhalt auch, doch vom Buch fehlt danach jede Spur, weil sie dieses Buch aufessen. Also tiefgreifend rassistische Darstellung war noch bis vor 15 Jahren in einem deutschen Schulbuch und zeigt eben diese wahnsinnig problematischen Darstellungen des globalen Südens. Bekannter ist ja zum Beispiel die Darstellung in Jim Knopf. Es gibt in vielen Kinder- und Jugendbüchern immer noch die Darstellung von Menschen anderer Hautfarbe, die dann beispielsweise geflochtene Haare haben oder einen Knochen im Haar, dicke Lippen. Also wahnsinnig rassistische und problematische Darstellung. Und dazu kommt dann häufig noch der in Anführungsstrichen positive Rassismus, wo Menschen auch genauso auf Stereotypen reduziert werden, das aber in einem Kompliment verpackt wird, dass also gesagt wird, farbige Menschen, die können bestimmt so schnell rennen, People of Color, hätten Rhythmusgefühl, würden tanzen, also wahnsinnig primitive Eigenschaften zugeschrieben bekommen, die aber vermeintlich positiv. Und das finde ich ziemlich bedenklich. Als ich mich jetzt mit dem Thema befasst habe, habe ich auch mal über meine eigene Schulzeit nachgedacht, und wir hatten tatsächlich in der 7. Klasse eine Biologielehrerin, die wahnsinnig davon überzeugt war, dass es genetische Unterschiede gäbe, die akzeptiert werden müssten. Sie ging dann darauf ein, dass Menschen mit anderen Hautfarben Veränderungen nicht nur im Haarwuchs hätten, sondern an den Geschlechtsteilen, dass es da genetische Vorteile gäbe. Also es ging wirklich in eine Art Rassenlehre, wahnsinnig problematisch. Ich persönlich hatte damals leider, wir waren da glaube ich 10 oder 11, nicht die Courage einzuschreiten und was dagegen zu sagen. Das will ich jetzt natürlich im Nachhinein sehr gerne machen. Wäre auch wahnsinnig wichtig, aber allein der Gedanke, dass diese Lehrerin womöglich immer noch solche abgrundtief rassistischen Denkweisen an Schüler und Schülerinnen vermittelt, die natürlich in der 5., 6., 7. Klasse dann noch nicht das Bewusstsein haben können, sich da von frei zu machen und nicht manipulieren zu lassen, finde ich wahnsinnig gruselig und wahnsinnig schrecklich und falsch. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch, wenn man in einem aufgeklärten Umfeld lebt, nie Kolonialismus oder die Verantwortung und das Erbe des Kolonialismus kulturell wie materiell als abgeschlossen betrachtet. Das gilt sowohl für Deutschland, die ja immer noch die Reparationszahlen verweigern, als auch für einen persönlich. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo ja auch auf dem Hafenblock drauf eingegangen wird. Die Rolle Bremens im Kolonialismus mit dem Handel von typisch kolonialer Waren, sei es Tabak, Baumwolle, Kaffee. Die Denkmäler, die ja im Zuge der Black Lives Matter Bewegung vor allem im Ausland bis jetzt gestürzt verdrängt werden, davon gibt es in Bremen auch einige, dazu gibt es ja auch einen externen Vortrag. Es gibt einfach wahnsinnig viele Überschneidungspunkte und wahnsinnig viele Punkte, die wichtig sind zu reflektieren, auch die eigene Rolle darin und die es vor allem wichtig sind, als problematisch zu begreifen und aktiv da Courage zu zeigen und was daran verändern zu wollen. Das war im Prinzip unser Podcast zum Thema Darstellung des globalen Südens. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Beispiele solcher problematischen Darstellungen, die ich persönlich aber nicht weiterverbreiten möchte, in einer Plattform bieten möchte. Das Bild, von dem wir gerade gesprochen haben, findet ihr bei unserem Begleittext, sowie die Theorien und Belege dafür. Und dann danke ich euch fürs Zuhören, auch für dieses schwierige und ernste Thema, das aber, glaube ich, aktuell, aber immer wahnsinnig relevant und wahnsinnig wichtig ist, da kritisch und aktiv bei der Aufarbeitung sich dran zu beteiligen.
Ja, vielen Dank, Vince, und vor allem auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einen aufschlussreichen Einblick in die Darstellung des globalen Südens bieten und natürlich auch in die damit verbundenen Theorien und vor allem den damit einhergehenden Problematiken. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen euch noch einen ganz schönen Tag und schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein, wenn es heißt, die politische Ökonomie der bremischen Häfen.
Ich habe studiert, bin Captain zur See und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pferde, ich fahre die Mary Queen.
Ja, den Welthandel verstehst du sowieso nicht. Jetzt fährst du teilweise fährst du leere Container in die Richtung und fährst mit leeren Container wieder zurück.